wollen hier eine Menge rausfinden in der Anlage der freien Sprecher. Ich darf mich mal sittenwidrig zuerst als Martin Reuter melden und dann überlasse ich das Ganze der weiteren Runde.
Also so sittenwidrig ist es ja nicht, Herr Dr. Martin Reuter, weil eigentlich stellst du dich ja immer als erstes vor.
Nein, es ist ja nur wegen dem Knöpfe drehen. Das ist vielleicht viel einfacher, wenn man am Anfang die Sau rauslässt.
Also die Sau heißt Gertrud Salm und Dr. Martin Reuter. Und wir haben einen Gast heute. Heute sind wir ja mörderisch zugange.
Wer stellt sich denn noch vor? Hier gibt es ja noch so eine Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Leute,
also will sich
noch jemand vorstellen?
Ja, wir hätten da einen Gast, das stellt sich mal als erstes vor.
Ja, ja, hallo. Mein Name ist Erler, Lukas Erler. Und vielleicht kann ich ein bisschen was erzählen, ganz kurz. Jahrgang 1953, geboren in Bielefeld, auch aufgewachsen dort. Relativ schnell nach dem Abitur aus Bielefeld verschwunden.
Das verstehe ich, wegen diesen karierten Hemden von Soziologen. Ne?
Ja, was? Die Bielefelder Soziologen, die treiben einen.
Da geht man freiwillig.
Ich finde die Bielefelder Soziologen hervorragend, aber sie sind natürlich nicht Gegenstand unserer...
Nicht direkt, ne. Ja gut, ich habe mich dann wesentlich verbessert, bin nach Marburg gegangen und habe in Marburg studiert und auch eine Ausbildung gemacht. Und habe zuerst als Soziologe eine Weile gearbeitet und bin seit vielen Jahren jetzt als Logopäde hauptsächlich berufstätig.
Und schreibst Kriminalromane.
Ja, gut, das kann man so sagen. Also insgesamt zwei jetzt.
Ich wollte gerade sagen, gleich mehrere wahrscheinlich.
Also Kriminalromane, zwei sind Plural, wenn ich mich recht
erinnere. Ja, sage ich doch, mehrere.
Mehrere Kriminalromane. Mehrere. Davon ist einer veröffentlicht jetzt, der heißt Ölspur.
Ja, das ist richtig.
Ich darf übrigens nur kurz noch einwerfen, ich werde dann den Mund halten, dass ich das Privileg genieße, diesen Roman nicht gelesen habe, überhaupt nicht zu wissen, was los ist. Und selber dann kann ich blöde Fragen stellen und das finde ich so schön heute Abend.
Ja, okay. Ist auch wieder mal nett, nicht wissen, so wunderbar einzupacken.
Ja, und das als Privileg noch. Ne?
Raffiniert, oder? Ja. Also es sind noch zwei andere im Studio, also drei eigentlich. Mal kurz auf.
Ja, mein Name ist Elvira Salm. Ich bin auch eine der Nichtwissenden und sehr Neugierigen und bin gespannt, was mir jetzt erzählt wird.
Ich bin die Gerlinde Maurer und es ist einfach mal spannend, dazu zu sehen, wie so eine Sendung gemacht wird.
Zu sehen, das ist schön.
Ja. Zu sehen und zu hören.
Zu hören, ja.
Ja. Gut, Lukas Erler. Krimi-Autor. Ölspur. Ölspur ist ein Krimi, der sehr faktenreich ist. Es geht ums schmutzigste Ölgeschäft. Mhm. Um eine Journalistin, die gestorben ist. Mhm. Natürlichen Todes, wie sich's am Anfang so angeht.
Aber also dann, wurde sie gestorben?
Sie wurde gestorben. Das stellt sich dann so eigentlich relativ rasch raus. Ihr Freund und die durchgeknallte Schwester vom Freund begeben sich dann auf die Suche, was da passiert ist, kommen in ziemlich heikle Situationen.
Ja.
Ja, es gibt auch Tote drin.
Ja, es gibt...
Wie viel?
Wir haben es mal gezählt. Ich glaube, es waren sechs.
Kann das sein? Ja, fünf oder sechs könnten es schon sein.
Ist das was für Omi? Also ich meine, man muss ja immer darauf achten. Das Lesepublikum.
Ja, heute angesichts der Tatsache, dass Sie Opa sind und ich Oma, würde ich mich mal nicht so weit aus dem Fenster raushängen. Also es ist sehr spannend. Ich habe es in einer Nacht durchgelesen, musste allerdings am nächsten Tag zur Arbeit. Das war ungünstig. Man sollte es also nicht unbedingt...
Nicht abends lesen.
Also eigentlich in zwei Nächten, muss ich zugeben. So schnell kann man es nicht lesen. Es ist sehr faktenreich und es ist, also es geht tatsächlich um das Ölgeschäft.
Ja, es geht ums Ölgeschäft. Also die Idee zu dem Roman, die ist eigentlich gekommen durch den Untergang der Prestige. Das war ein Öltanker, der im Jahre 2002 havariert ist. Und ich habe dann halt einige Interviews gelesen zu diesem Unglück. Und das war eigentlich der eigentliche Anlass, Und zwar habe ich ein Interview gelesen mit dem dänischen Lotsen, der die Prestige durch den großen Belt gebracht hatte, und er hat gesagt, das sei eine geschminkte Leiche gewesen. Mhm. Also ein Schiff, bei dem nichts, aber auch gar nichts mehr funktioniert hätte. Mhm. Und die komische Frage, die mir durch den Kopf geschossen ist, ist eigentlich, wieso gibt's für Schiffe keinen TÜV?
Naja, gibt's den wirklich nicht?
Doch, den gibt es. Ich habe das dann recherchiert und tatsächlich ist es so, es gibt einen TÜV für Schiffe. Das sind die sogenannten Klassifizierungsgesellschaften. Und der zweite interessante Befund war aber, dass alle Schiffe, die untergegangen waren, solche Zertifikate hatten.
Ah ja.
Und nun ja,
das ist wie bei Hedgefonds oder ungefähr.
Nein, dann fragt man, wo kauft man denn sein Zertifikat und mit welchen Möglichkeiten?
Genau, das war eigentlich die Frage, wo kauft man sein Zertifikat, und in der Tat ist es offenbar eine Branche, in der enorm viel Korruption verbreitet ist. Mhm. Und das war eigentlich der äußere Anlass.
Das heißt, das Geld, das man in die Korruption steckt, wenn man das nun wieder in den Schiffbau stecken würde, könnte man ja eigentlich...
Genauso gut verwenden.
Nee, oder? Genauso gut, ganz sicher nicht. Es muss ja eine riesen Gewinnmarge sein in diesem Gebiet.
Achso.
Du?
Ja.
Entschuldigung. Es knatscht.
Also man muss vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Also es gibt insgesamt weltweit etwa 10 sehr große Zertifizierungs- und Klassifizierungsgesellschaften. Die sind natürlich nicht alle korrupt, das ist ganz klar. Also die Amerikaner haben einen sehr guten Ruf, und auch in Deutschland, also der germanische Lloyd, die sitzen in Hamburg, ich glaube auch, die sind auch ziemlich seriös. Aber die italienische Firma zum Beispiel, die ist böse ins Gerede gekommen, weil die etlichen Schiffen Zertifikate für Hochseetüchtigkeit ausgestellt haben, die definitiv schrottreif waren.
Lukas, kann es sein, dass du dich dermaßen drüber aufgeregt hast, dass du dich entschieden hast, der Sache so nachzugehen? Oder,
ja,
oder wie kam es überhaupt auf die Idee, einen Kriminalroman zu schreiben?
Also ursprünglich hatte ich im Hinterkopf ein Sachbuch darüber zu schreiben, aber das wäre noch aufwendiger gewesen.
Noch krimineller gewesen.
Noch krimineller. Mhm. Und letztendlich war dann die Idee, den Krimi zu schreiben, doch reizvoller.
Weil du auch ein bisschen erfinden konntest dabei?
Ja, weil ich ein bisschen erfinden konnte.
Obwohl die Fakten, dein Buch ja sehr faktenreich ist, also wer was über das Ölgeschäft wissen, also sagen wir mal Öltransportgeschäft, um es genauer zu sagen, der kann in deinem Buch etliches erfahren.
Was ja, das würde ich sagen.
Hand und Fuß hat, hoffen wir.
Ja.
Ja. Ja. Ja. So, und wie ging es dann los? Also du hast ja... Wie schreibt man Krimi?
Also,
ich habe noch nie einen Krimi geschrieben.
Ich auch
Entschuldigung,
nicht.
Herr Reuter.
Ich habe nur Wissenschaftskrimis geschrieben, aber...
Ja. Ja. Also es ist, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr so absolut genau erinnern, weil es in 2005 losgegangen ist. Mhm. Und das
Nach
ist
fünf
schon,
Jahren verblasst das Gedächtnis schon, ja.
Ja, in unserem Alter, Herr Reuter, Sie wissen doch.
Und, herzlichen Dank für die Erinnerung.
Und es war, glaube ich, so, dass ich mit der Hauptperson angefangen bin. Das heißt, ich habe mir jemanden ausgedacht, der ein Privatmensch, der einfach hineingezogen wird, ob er will oder nicht.
Ein männliches Wesen.
In dem Fall ein männliches Wesen. Es schien mir einfacher zu sein.
Wegen der Empathie sozusagen.
Wegen der Empathie, ja.
Von wem?
Ja.
Ein Mann versteht einen Mann vielleicht besser.
Gut, das ist die vage Hoffnung zunächst. Ja. Das stimmt. Also es ist natürlich so, dass man am Anfang sich überlegen muss, wer die Hauptperson sein soll, und man braucht eine Biografie, der muss einen Beruf haben, und dann ist es natürlich am einfachsten, man gibt ihm einen Beruf, von dem man selber ein bisschen Ahnung hat, und insofern
Hallo. Der war am Max-Planck-Institut, oder?
Ja gut, aber er ist von Haus aus, also von seiner wissenschaftlichen Disziplin her Neuropsychologe, und das deckt sich ein bisschen mit dem Fachgebiet, mit dem ich halt beruflich dann zu tun habe. Gut, und dann muss man sich die Erzählperspektive ausdenken, und auch da bin ich aus Bequemlichkeit auf den Ich-Erzähler gekommen. schien mir.
Das ist so ein bisschen zentralistischer, ne?
Das ist eigentlich eine der zwei Möglichkeiten zu erzählen.
Ne? Ja. Es gibt noch ein paar andere.
Ja, ja gut, es gibt noch natürlich die RCS-Perspektive, natürlich. Und da hat man als Autor natürlich die Möglichkeit, in die Köpfe aller Beteiligten hineinzuschauen. Und der Ich-Erzähler ist zwar auf der einen Seite näher dran am Leser, von der Identifikation her, auf der anderen Seite kann man eben nur Dinge schildern, die der Ich-Erzähler aus eigener Anschauung oder irgendwie weiß.
Gerade erlebt und alles andere wird dann etwas verschwommen und klärt sich dann auf, obwohl da ja immer in der Anlage schon etwas ist, was der kluge Leser eventuell im Nachhinein schon immer gewusst hat.
Ja.
Ich-Erzähler, dann die Biografie, dann kam die Bevölkerung sozusagen.
Also, wie jetzt?
Also die wie Schwester, kommt denn da die Bevölkerung der Inspektor. Hinein, ja, ich meine, du kannst keinen Krimi mit einer Person machen, das geht gar nicht.
Also die Staffage oder das Personal oder wie?
Ja.
Also ich nenne das Bevölkerung.
Gut.
Gut, das mussten noch ein paar andere Leute her. Das ist halt so dann, im Krimi ist es so, dass dieser Dr. Nyström, ein bayerisch-schwedischer Mensch, der in Schweden geboren, aber in München aufgewachsen ist, dass der eine ziemlich unglückliche Fernbeziehung pflegt zu dieser Hamburger Journalistin, die ermordet wird. Und eigentlich ist es eine Beziehung, die schon gescheitert ist, aber von beiden nicht wirklich beendet wird. Und also ich glaube, im Roman heißt es, funktioniert hatte es nicht, aber aufgehört auch nicht. Und vielleicht kennt es auch der eine oder andere.
Wie aus dem Leben gegriffen.
Ja, die sogenannte Fernstenliebe kenne ich.
Ja. Gut, und als diese Journalistin eine Weile nichts von sich hören lässt, fährt unser Held halt nach Hamburg und muss feststellen, dass sie dort tot aufgefunden wurde.
Und die Wohnung verblombt.
Ja.
Obwohl das sie eines Sinn natürlichen... Sein, hat dieses Detail mit der Verblombung, außer dass Blei im Spiel ist...
Ja, ich glaube, es hatte Sinn, den Sinn, dass damit die Polizei und die Kriminaler eingeführt worden sind. Weil das ist ja die Frage, wenn jemand...
Plombe, Herr Reuter. Die werden doch nicht mit der Plombe
Herr
eingeführt.
Reuter,
das ist ein Siegel,
fallen Sie mir nicht ins Wort.
Ja, war es nur eine Plombe oder nicht? Ich will das wissen.
Ja, wollte ich darf
die dummen Fragen stellen.
Er macht das
aber
immer.
Die dummen Fragen darf ich doch stellen.
Ja. Sie sollen nicht andauernd reden,
wir wollen uns nicht an so einem Detail festbeißen, aber es muss ein Siegel gewesen sein.
Ja, das gut. Ist richtig. Also danke, wenn man danke. Auf dem Wort jetzt...
Plombe möchte.
Dienstsiegel.
Ist in der Tat so, dass das ein Polizeisiegel ist, was halt so über den Spalt zwischen Tür und Türrahmen geklebt wird und womit die Polizei halt deutlich macht, dass niemand dort was zu suchen hat.
Also. Nun gehe ich davon aus, dass du sowas noch nie gesehen hast. Das heißt, du musstest dich auch erstmal erkundigen, wie sowas aussieht. Oder hast du es schon mal erlebt?
Nee, ich habe noch nie in echt eine polizeilich versiegelte Wohnung gesehen. Hm. Aber
gehabt
auch nicht. Genau. Aber so ein Tatort kommt ja auch schnell zustande, Herr Rotter.
Heute Abend.
Er kann sehr schnell zustande kommen, genau.
Genau. Und nein, aber man kann sich alle diese Dinger im Internet angucken. Das ist mehr als einfach.
Das ist praktisch.
Also das Internet ist wirklich eine feine Sache.
Also das kann ich nur unterstreichen. Mhm. Wunderbar. Die Todesarten sind auch fein recherchiert. Bei dir kommen ja die Menschen etwas zum Teil formvollendet seltsam um, mancher gar nicht so richtig.
Was?
Ja, es gibt Todesarten, die man eigentlich nicht so kennt, die dann beschrieben werden.
Ja, zum Beispiel.
Die sind auch, glaube ich, sauber recherchiert und viel besprochen mit entsprechendem Personal.
Also bitte, ja, kann man eine Todesart mal schildern? Das interessiert mich sehr.
Ja, also die erste Tote, die im Roman auftaucht, ist ja eben diese Journalistin aus Hamburg, Helen Jonas, und die wird mit einer Überdosis Insulin Leben zum Tode befördert. Und das ist schon eine ziemlich, ich will nicht sagen todsichere, aber doch ziemlich sichere Mordmethode.
Hm. Aber so exotisch ist sie ja auch wieder nicht, nicht? Sie kommt ja im Tatort jeden Tag vor, oder nicht?
Jeden Tag vielleicht nicht.
Also jeden zweiten.
Man muss es natürlich auch beschaffen können und man muss ein paar Kenntnisse haben, wie sich Insulin dann halt auf, wie sich das auf die Herztätigkeit auswirkt. Aber
die ja bei dir vorliegen offensichtlich. Die Kenntnisse.
Ja, es waren ein paar da und ich habe dann kann man da Namen nennen? Den tatsächlichen Kenntnisstand verdanke ich dem Oberarzt unserer neurologischen Abteilung, Dr. Rochas McKenzie, der mir freundlicherweise erklärt hat, wie das funktioniert.
Ah ja. Ihr werdet also jetzt beide in der Lage, solche Sachen zu begehen.
Alle drei.
Naja,
alle vier.
Naja, das habe ich mir auch ganz kurz überlegt, ob solche Kriminalromane, wo die Todesarten so genau sind, ob die nicht zur Handlung aufrufen.
Beitragen.
Ja. Also ich meine, man ist ja immer auf Suche, wie kriegt man jemand um die Ecke.
Kann ich nicht sagen. Also ich würde jedenfalls nicht so weit gehen, dafür die Verantwortung zu übernehmen.
Also du, wie Goethe, lehnst du die Verantwortung für dein Werk ab. Ich sehe schon.
Also für die Spätfolge.
Meine Damen und Herren, wir sind an einem Punkt angelangt, wo unbedingt Musik gemacht werden muss. Was halten Sie davon?
Ich finde es etwas zu verfrüht, aber wenn Sie das so wollen, Herr Reuter.
17 nach 6, darf ich mal darauf hinweisen.
Bitte schön.
Ja?
Was
ist
kommt
das in
denn?
Ordnung? Ja, Trio...
Ja, kann ich vielleicht kurz was sagen
dazu?
Ja. Also Trio Sans ist so eine deutsche Jazzformation und ich würde sagen, das ist die beste Band, die ich jemals verpasst habe. Die haben nämlich am Edersee im Café Castaneda vor etwa 2 Jahren ein fabelhaftes Konzert gegeben und meine Frau sagte noch, komm, lass uns da hingehen und ich, alter Lethargiker, sagte auch nö. Und hinterher hat mir das dann sehr leid getan und...
Das muss jetzt nachgeholt werden.
Ja, da gibt's ein Stück, das ist, also das Album selber heißt When You Come Home und das Stück heißt Far Off Place. Das ist Nummer 5.
Gut, ab geht's. So, wenn es am schönsten wird, muss man aufhören. Das war eigentlich schon ein bisschen zu lang, aber es war zu schön, um es abzuwürgen, finde ich. Mein Kompliment für die Auswahl. Frau Salm, Sie dürften...
Wir sind in der Freisprechanlage.
Ach so, richtig, ja.
Im freien Radio. Zu Gast ist Lukas Erler. Mhm. Wir waren jetzt gerade dabei, die Ausstattung des Kriminalromans. Du hast dann angefangen zu schreiben. Ich meine, Schreiben ist ein mühsames Geschäft. Es ist ja nicht so, dass einem das aus der Feder fließt im Allgemeinen. Oder fließt sie aus der Feder?
Mhm. Ja, fließen ist vielleicht etwas übertrieben. Es gibt auch... gute Wochen und weniger gute. Und
gute Zeiten
und schlechte Zeiten auch fürs Schreiben.
Mhm.
Und es war so, dass Ölspur eine ganze Weile auch auf Eis gelegen hat. Also nachdem ich etwa 100 Seiten geschrieben hatte.
Das ist eine kritische Größe, 100 Seiten.
Ja, habe ich schon öfter gehört jedenfalls. Mhm. War es dann so, dass ich nicht recht wusste, wie es weitergehen würde. Und zwischendurch... es hat auch privat sehr viel noch passiert. Und es hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis es dann wieder aus der Versenkung herausgeholt wurde, das Manuskript. Und es ging dann, ja, manchmal, in manchen Wochen schafft man dann mehr. Und manchmal zieht es sich so hin, dass man froh ist, wenn man eine halbe Seite am Tag oder so.
Dieses Feilschen um jedes Wort, dieses Feilen und Hin- und Herrücken, das ist beim Kriminalroman vielleicht nicht so ganz schlimm? Oder ist es genauso?
Also bei mir war es schlimm, weil es war, glaube ich, ein Anfängerfehler, dass ich gleich versucht habe, das ganze Manuskript in eine mehr oder weniger aus meiner Sicht perfekte Form zu bringen. Das zahlt sich aber nicht aus. Ich glaube, es ist günstiger, man schreibt es einfach drauf los, fertig und überarbeitet es dann als Ganzes.
Ja.
Und das ist, glaube ich, effektiver.
Also frei los reinhauen, hin und dann ja, nochmal arbeiten und nochmal arbeiten, überarbeiten. Also dreimal kann man es schon noch umschreiben. Ja. Nach dem einen Jahr wirst du auch nochmal eigentlich von vorne angefangen haben oder hast du da bei der Zeile 101 weitergeschrieben?
Ich glaube, da ging es dann da weiter, weil ich irgendwie dann die zündende Idee hatte. Vor allem hatte ich da dann die Idee für den Schluss, weil das ist ja auch die Frage, wie man diese ganze Geschichte zu irgendeinem Ende bringt.
Also der Schluss, meine Hörer und Hörerinnen, ist genial, muss ich sagen. Die Lösung ist genial. So was Gemeines habe ich selten gelesen.
Genau, das wollte ich gerade ergänzen. Also zur Frage, ob es genial ist oder nicht, will ich mich natürlich...
Das wird jetzt wieder nicht verraten, oder
aber
was?
Aber ich werde es den Teufel tun.
Aber das, also was Gertrud Salm gesagt hat, ist richtig gemein, ist es schon.
Es ist richtig gemein. Also besser kann man es nicht machen. Den Bösewicht. Den Bösewicht kann man es nicht besser machen.
Ja.
Mhm. Ja, also das heißt ein Jahr Pause, dann wieder weiterschreiben. Du hast insgesamt wie viele Jahre an dem Roman geschrieben?
Ich denke, es war über 3 Jahre.
Über 3 Jahre.
Über 3 Jahre, ja.
Die Menschen, die in deinem Roman, das sind ja Menschen, das sind Computer, das sind Telefonanlagen, es sind Flugzeuge, es sind Schiffe, die bei dir da rum hin und her fahren. Die hast du peu à peu dazu, haben die sich eingefunden bei dir oder hast du die gesucht oder wie war das?
Die, also jetzt was die Verkehrsmittel angeht und so. Gut, die Wahl der Verkehrsmittel, also die Frage, wie die Protagonisten von A nach B kommen, richtet sich hauptsächlich nach der Handlung. Also es ist ja eine Stelle, wo sie nach Lettland wollen und müssen im Zuge dieser Ermittlungen und es ist so, dass man nach Lettland natürlich am bequemsten mit dem Flugzeug kommt. Also
davon habe ich gehört, ja.
Der Flug mit Air Baltic, der geht ja sehr schnell. Also von Hamburg nach Riga, das geht ganz flott. Allerdings für das, was ich vorhatte, war das Flugzeug einfach ungeeignet. Und deswegen nehmen meine Protagonisten halt eine 27-stündige Fahrt mit der Ostseefähre von Rostock nach Ventspils. Auf sich und in 27 Stunden kann dann halt auch mehr passieren. Das heißt, man kann sich mehr Unheil ausdenken und andere Dinge.
Ja, ich meinte auch noch die Personen. Das heißt, du hattest ja einen Helden, der ich erzähle, dann die Tote und alle anderen haben sich so langsam eingefunden oder hattest du die dann sehr schnell
beisammen? Relativ schnell war die durchgeknallte Schwester zur Stelle.
Gibt's da irgendwelche Liebenden?
Nein, nein.
Natürlich nicht.
Nein, nein, nein. Also meine eigene Schwester ist absolut bodenständig.
Durchgeknallte Schwester. Ja. Ja, meine Schwestern sitzen hier nämlich aus.
Die noch nicht durchgeknallt.
Ja, das ist,
das aber man würde sich ja so eine Schwester schon wünschen. Ne? So
eine ja, die ist, also diese kleine Schwester ist halt dann ja, so eine Art Punk. Ist wesentlich jünger als die tote Journalistin und wird irgendwie im Roman zumindest der autonomen Szene in Göttingen irgendwie zugeordnet, was nicht weiter ausgeführt wird. Ja, spielt dann für die Handlung weiter keine Rolle. Weil sie sich letztendlich auch als ziemlich wandlungsfähig herausstellt.
Ja, ja. Sie hat sich sozusagen dann zur Eleganz hinbewegt. Zumindest in den Kleidern ihrer Schwester.
Ja, hatte sie nach einiger Zeit kein Problem mehr.
Damit. Ja. Frau Salm, Sie sind sehr romanverliebt. Vielleicht kommen wir doch nochmal auf die Hard Facts. Oder wie denkst du dir das?
Herr Reuter, Sie sind hier gleichberechtigt. Darf ich Ihnen das mal sagen?
Naja, ich habe ja den Roman nicht gelesen. Also jetzt im dann Moment sind wir auf einer Familienmörder-verrückten Geschichte.
Ja,
ich
versuche gerade herauszubekommen,
wie man einen Krimi schreibt, weil du selbst vielleicht auch einen schreiben
kannst. Nein, ich würde nie in meinem Leben einen Krimi schreiben.
Aber weil du an der Art des Schreibens interessiert bist.
Ja, es würde mich furchtbar gruseln, immer Leute umbringen zu müssen in verschiedenen Situationen.
Aber auf dem Papier ist das doch alles ganz...
Wird es einem ängstlich, wenn man dann so schreibt?
Nein, ganz und gar nicht.
Gar nicht.
Es wird einem richtig wohl.
Das habe ich mir nämlich gedacht.
Kann man so alte Rechnungen damit reinmachen, so die man endlich mal begleicht?
Also Figuren, die man nach dem richtigen Leben formt?
Ich glaube, das kann man nicht so ganz ausschalten. Also im Einzelfall kann ich es jetzt nicht so belegen.
Darf man auch gar nicht.
Darf man übrigens auch nicht. Mhm. Ist auch sehr teuer. Dann.
Ja. Also, wie kämen wir jetzt von der Machart auf die Figuren und der Figurenkonstruktion nochmal? Wäre mein Interesse auf die Grundkonstruktion ist klar. Es gibt also einen Illegalitätsbedarf, ja, kann man das so nennen,
ja,
im normalen Geschäft. Also ich habe heute Morgen auf der Teleakademie wurde ein Vortrag über die internationale Kriminalität hervorragend von einem Italiener, der auf die gesamten Probleme der Auslagerung von realen wirtschaftlichen Verhältnissen auf mafiöse und eben ja illegale Praktiken, die dann im Endeffekt bestimmten Menschen ein großes Geld einbringen. Ich glaube, das war ja so dann auch gemeint, ne, mit der Ölspur.
Ja, das ist, denke ich, so gemeint. Also eine wesentliche Rolle spielt die PR-Branche.
Ah, dabei. Ja, auf die wäre ich, ja,
ja, ja. Und der Hort des Bösen sozusagen im Roman ist ja auch eine große PR- und Wirtschaftsberatungsfirma, die in Brüssel hockt und...
Fiktiv.
halb fiktiv. Also es gibt zwei reale Vorbilder von diesen Firmen, die tatsächlich in Brüssel sind. Mhm. Aber ich habe das dann mit Hilfe der Justiziarin vom Verlag so weit geändert, dass sie gedacht haben, okay, so geht's durch.
Also die sind unkenntlich gemacht worden in gewissem Sinne, ja.
Ja. Mhm. Also mir war das gar nicht klar, dass das unter Umständen unangenehm werden könnte.
Oh ja.
Die vom Verlag, dem sie aufgepasst und haben das dann so weit auch geändert.
Mm.
Und auch.
Ach, gut, dass man manchmal auch einen guten Lektor hat.
Hm. Oh ja.
Oder Justiziar ist wahrscheinlich noch wichtiger.
In dem Fall war es. Ja,
ja, und da gibt es dann also so diese, sagen wir mal, so eine halblegale Branche oder wie.
Ja, also ja. Es gibt tatsächlich Firmen, insgesamt zwei Firmen, die auch in diesem Sinne für die Ölindustrie nahezu exklusiv tätig sind, dass also tatsächlich PR gemacht wird für Ölindustrie und Frachtschifffahrt im weitesten Sinne. Mhm. Und dass aber auch Untersuchungen gesponsert werden, ähnlich wie bei der Tabaksindustrie.
Mhm. Oder bei McDonald's.
Oder bei McDonald's.
Ich darf diesen Namen nicht sagen. Die haben Ökotrophologen angesetzt auf den Ernährungswert von ihrer Mahlzeit.
Angesetzt ist gut,
das war wirklich sehr, das war erfrischend. Man kann sich gut ernähren. Ne?
Mhm. Also die zwei Firmen machen großen Wirbel für saubere Schifffahrt, oder?
Ja, für saubere Schifffahrt kann man nicht sagen, aber es werden halt die Folgen der weltweiten Ölförderung, sage ich mal, PR-mäßig ein bisschen beschönigt und
wenn das Öl, das ist ja was Natürliches und es baut sich dann so ganz schnell wieder ab und man hat ja eigentlich keine Folgen davon und solche Dinge werden.
Wie sehr da das Ganze ein PR-Problem ist, konnte man ja sehr gut sehen an dem Unglück jetzt im Golf von Mexiko. Also das internationale
Plattform.
Diese Plattform, also Deepwater Horizon, die da explodiert und dann auch gesunken ist. Da war ja Folgendes, dass tatsächlich in der Presse dauernd hin und her gewälzt worden ist, was BP für ein lausiges PR-Management an den Tag gelegt hat.
Ja.
Das war mit in den Zeitungen eine der Hauptsorgen.
War gewissermaßen wichtiger als das Öl.
Wichtiger als das Öl, dass man gesagt hat, wie kann man sich so ungeschickt in der Öffentlichkeit anstellen und wie kann dieser Chef solche Sprüche
der
machen.
Manager, der Manager redet blödes Zeug. Ja.
Ja, solche Dinge.
Und den köpft man dann.
Den hat man dann in dem Falle geköpft, ja.
Wegen der falschen Aussagen.
In die Wüste geschenkt, ja. Und es ist schon so, dass halt weltweit die Ölförderung natürlich eine Spur auf dem Globus hinterlässt. Also wenn man sich die entsprechenden Länder anguckt, also wenn man sich anschaut, was in Nigeria passiert ist, was in Äquatorialguinea passiert ist durch die Ölförderung.
Gibt es? Ja? Darf ich mal zwischenfragen? Ich hätte gerne gewusst, ob es nicht mal so einen launigen Trailer gibt, wo man so eine flotte Tankerwerbung macht. Gibt es sowas? Oder sagt man nur, Öl ist sauber? Oder wie läuft die PR da?
Ich denke mal, es wird so hinauslaufen auf...
So mit wie in der Flagge vielleicht.
Ja, mit wie in der
gut angemalt, schön angemalt oder irgendwas so, ich weiß.
Ich habe da noch nie drüber nachgedacht.
Ja, gut, aber okay.
Ich denke mal, es wird hinauslaufen auf Öl ist Energie, Öl ist Leben, Öl ist Zukunft. Ja. So was in der Art.
Ja. Gut.
Und es wird nicht mit Filmchen oder so, sondern es ist Informationen, die gestreut werden. Es geht da um die Informationen, die platziert und dann veröffentlicht werden, denke ich mir.
Ja. Das ist einfach auch die Risiken natürlich. Also es werden weltweit zum Beispiel wissenschaftliche Untersuchungen gesponsert, die belegen, dass das Öl sich in den Meeren sehr viel besser und schneller abbaut, als allgemein angenommen wird.
Und diese Journalistin ist aber nicht so eine ölige, ne?
Nee, die kommt eigentlich durch Zufall nur darauf.
Gibt es auch anständige PR-Menschen in dem Roman?
Moment, um es vor Verwechslungen zu schützen, die Journalistin, die umgebracht worden ist, die hat recherchiert in die Richtung.
Ja, das ist mir schon
die
klar.
Die PR-Firma die sind eigentlich die Übeltäter.
Das sind die schmierigen Übeltäter.
In dem Fall sind das schon die Übeltäter.
Ja. Das ist eigentlich...
Das ist natürlich ein bisschen pauschalisiert.
Ja, also in dem Roman ist es viel differenzierter.
Selbstverständlich.
Ja.
Das wollen wir aber hoffen.
Darf ich jetzt nochmal...
Ja, ich bitte sehr dich darum, dass du endlich auch mal wieder zu Wort kommst. Das ist ganz furchtbar.
Herzlichen Dank, Herr Reuter. Mhm. Du hast nie gebibbert um deine Personen. Ist dir irgendwann mal plötzlich jemand neu begegnet in deinem Roman, der dir so... Ist irgendwer aufgetaucht, eine Person, wo du nie daran gedacht hast? Gab es Überraschungen für dich selbst?
Nein, die gab es in dem Fall nicht.
So eine Konstruktion, oder?
Weil es eine Konstruktion ist, die sozusagen sind ja alles Kopfgeburten, die bei mir entstanden sind. Und da ist man vergleichsweise vor Überraschungen sicher.
Echt?
Aber
da funktioniere ich anders.
Ja, gut, das kann ja auch noch
im Kommen. Also hast du eine richtige Konstruktion vorher gemacht? Das heißt, du hast die Personen verteilt, du hast die Stränge, hast du eine Struktur vorher erarbeitet oder hast du vor dich hergearbeitet?
Ich bin am Anfang habe ich einfach drauf losgeschrieben und die Struktur und das Exposé selber, das ist dann tatsächlich in der zweiten Phase nach diesen 100 Seiten entstanden. Also, dass ich da ungefähr gewusst habe, wie die Handlung weitergeht und vor allem, wie man sie irgendwie zu einem Ende bringt, das dann den Leser auch einigermaßen zufriedenstellt. Das, also, der Schluss ist eigentlich
nicht erwähnt worden.
Wir sagen nicht.
Ja, der Schluss ist auch vergleichsweise schwierig. Ne? Also Anfang...
Ach so, muss man da sich fragen, ob es gut oder böse ausgeht? Oder wie?
Ja, auch das muss
oder
man...
Oder leer kann es ja auch
ausgehen. Ja, leer könnte es auch ausgehen, aber in der Regel ist es so, ich meine, also Kriminalromane sind ja vom Genre her rein Unterhaltungsprodukte.
Ja.
Und da ist es natürlich schon so, dass die Erwartung des Lesers ist, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Art Happy End gibt.
Ja, dass man einen guten Öltanker findet zum Beispiel.
Nein, dass man einen schlechten versenkt. Je nachdem.
Ach, wir wollen aber nichts verraten.
Also normalerweise muss ja drin sein in einem Unterhaltungsroman, je nachdem, ob er von Frauen oder Männern gelesen wird. Also bisschen Crime, bisschen Sex, bisschen Liebe. In deinem Roman ist davon überhaupt nicht so viel zu finden.
Zu viel Öl.
Was ich sehr wohltuend fand.
Ja.
Also die Ingredienzien sind anders.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass der erste Band tatsächlich das Schwergewicht auf Crime legt. Und die anderen Komponenten, die du gesagt hast, die habe ich mir dann für die anderen beiden Bände der Trilogie noch aufbewahrt.
Ach, das ist eine Trilogie?
Das wird ja eine Trilogie, ja. Aha. Insofern der Verlag mitspielt, das muss man immer sagen.
Ja, und die Ölspur wird aber weiterverfolgt, ja?
Oder
endet das jetzt unter Palmen? Oder?
Nein,
das endet nicht unter Palmen. Mhm. Die Ölspur wird tatsächlich weiterverfolgt, auch in den anderen beiden Bänden, insofern als es um Öl weiterhin geht. Also um Öl, um Frachtschifffahrt, im zweiten Teil um maritimen Terrorismus.
Den gibt's ja. Ach Gott, ja. Mhm.
Ja, und der dritte Teil ist dann eigentlich der, wo alle Rätsel aufgelöst und alle Schicksale besiegelt werden.
Und konzipiert ist er schon. Und zum Teil schon vorgeschrieben.
Der dritte, ja, ist schon konzipiert und auch vorgeschrieben.
Der zweite ist geschrieben,
oder? Der zweite ist fertig. Für mich fertig.
Mhm. Hat er schon einen Arbeitstitel?
Er hat einen Arbeitstitel, den kann ich, glaube ich, auch sagen. Und zwar heißt er Die Rinne. Und
Fahrt.
Ja, genau. Bezieht sich auf einen schmalen Streifen in der Mecklenburger Bucht, ein schmaler Streifen Meer. Das ist die sogenannte Kadettrinne. Mhm. Diese Kadettrinne ist die mit Abstand gefährlichste und schwierigste Stelle in der gesamten Nordsee dort. Mhm. Sehr schwer zu navigieren, dauernd passiert dort irgendwas. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich dort auch halt entsprechend in der Rinne sollte das stattfinden.
Und dann festhängst. Sag mal, kann ich noch mal kurz fragen, du wolltest nicht Lokomotivführer werden als Kind?
Nein, ich wollte nicht
Lokomotivführer werden. Kapitän wollte er werden.
Kapitän werden?
Nein, ich wollte auch nicht Kapitän werden. Ich wollte, glaube ich, in der Reihenfolge, glaube ich, erst Straßenbauarbeiter und dann Pfarrer werden. Das ist das, was...
Asphaltpredigten.
Herrlich.
Da fällt ja gar nichts an in deinem Buch. Ne? Also man kann nicht sagen, dass es deine verborgenen Wünsche sind, die du da...
Nee, verborgene Wünsche kann man nicht sagen. Aber also ein gewisses Faible ist schon vorhanden. Und also was mir vorschwebt, ist praktisch... wie soll ich das sagen? Also ich würde mal sagen, die besten Krimis aus dem Frachtschiff-Milieu schreibt eine Landratte aus Nordhessen.
Landratten schwimmen besser.
Genau.
An dieser Stelle darf ich vielleicht noch etwas Musik
einführen.
Ja, es ist. Ich habe hier einen merkwürdigen Widerspruch. Ein Werner Lämmerhirt meldet sich hier an und den Track 11, aber der hat unterschiedliche Verlaufszeiten. Also ich kann für nichts garantieren. Das ist etwas in sich in Sekunden widersprüchlich, aber macht nichts.
Probieren wir es an.
Track 11 sollte eigentlich Bachs
Bourée sein,
wird aber hier mit 6 Minuten statt mit 3,29. Aber das macht ja nichts. Mal sehen, was die Kassette so hergibt, die CD.
Ja,
okay. So schön dynamisch es wurde und ist. Es ist ein bisschen zu lang und ich blende aus. Freisprechanlage am Sonntag und wir sind immer noch auf der Ölspur.
Im freien
noch
Radio.
Nicht ausgeglitten. Viel mehr auf Spur geblieben. Frau Salm.
Wie kriminell muss man sein, um Kriminalromane zu schreiben? Das war doch jetzt eine richtig gute Frage.
Ach, das ist ja
Herr Reuter.
Besser als RTL.
Gut, also um es kurz, glaube ich, zu beantworten, ich glaube, man muss überhaupt nicht kriminell sein, weil wenn ich mir all die wirklich netten alten Damen von Agatha Christie bis Ingrid Noll angucke, die alle Krimis schreiben.
Wer ist Ingrid Noll?
Ingrid Noll kennen Sie nicht, Herr Reuter?
Nein, ich darf doch die dummen Fragen stellen.
Ach so, ja.
Bitte.
Ingrid Noll ist so eine deutsche Krimi-Autorin, die erst im sehr fortgeschrittenen Lebensalter zu schreiben angefangen hat, also ich glaube so mit 60 oder so, und die enorm erfolgreich war und sehr schön und sehr ironisch und erfindungsreich schreibt. Ist etliches verfilmt auch worden.
Also man ist weder rachsüchtig.
Sagen wir mal so, es schadet nicht, wenn man rachsüchtig ist.
Es hilft zum Erfindungsreichtum.
Also ich stelle mir ja schon vor, also wie gesagt, ich könnte keinen Krimi schreiben. Liest du Krimis?
Ja. Also es ist schon so, dass die Wahl dessen, was man da schreibt, ein bisschen, glaube ich, davon abhängt, was man selber gerne liest. Und ich habe halt immer gerne Krimis gelesen. Seit Jahrzehnten jetzt.
Und ist es so dann, dass man sagt, oder hast du dann gesagt, besser machen?
Ich habe es mir nicht so explizit jetzt vorgenommen, dass ich gesagt habe, okay, das könnte ich besser oder das mache ich besser oder so. Aber ich glaube, der Gedanke kommt einem hier und da schon, wenn man manche Sachen liest. Aber es ist natürlich nur Geschmackssache von vornherein. Also ich würde mich ja jetzt nicht hinstellen wie Marcel Reich-Wernitzky und sagen, das ist ein schlechtes Buch.
Sondern, schlechtes Buch.
Sondern ich kann höchstens sagen, es gefällt mir nicht.
Als Logopäde müsstest du ihn ja ein bisschen nachmachen können.
Oder ich wollte nicht in diesen Sapperschutz.
Frau Seim, darf ich Sie ein bisschen von Ihrem Kurs abbringen?
Ja, danke, Herr Reuter.
Weil Sie immer so geil, also Sie sind immer so erpicht darauf, von Schreibarten zu sprechen. Ich bin dann mehr erpicht so als...
Reuter, begründen Sie nicht lange, ja. Kommen Sie zur Sache.
Gut, ich komme zur Sache. Was sind denn die aktuell zu verarbeitenden Neuigkeiten, die ja, ich meine, im alten Buch, ja, so alt ist es ja nicht, aber in dem jetzigen Buch sind ja bestimmte Konflikte oder Ereignisse mitverarbeitet und es steht ja jeden Tag etwas Neues an. Mhm. Was wäre das? Kann man was darüber erfahren? Was die Neuigkeiten in der Branche und in den aktuellen Geschehnissen und in den Machenschaften sind?
Also ich denke, die Tiefseebohrerei ist ein weiterhin heißes Thema. Mhm. Also das, was man gesehen hat bei der Deepwater Horizon, da hat man gesehen, das ist ja eine völlig andere Generation von Bohrplattformen, wie man sie früher gekannt hat. Früher war es so, dass Ölplattformen in irgendeiner Form mit dem Meeresboden verbunden waren. Mhm. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Und dementsprechend heiß und schwierig und risikoreich ist es auch. Ja.
Was heißt, wie sind die denn jetzt nicht verbunden? Also kann man das kurz beschreiben?
Ja, aber das kann ich, also technisch kann ich das jetzt so aus dem Stand, wenn ich eine Zeichnung machen könnte, wäre es vielleicht noch einfacher.
Okay. Aber also die sind nicht fest verankert im Boden, die schwimmen eigentlich.
Die schwimmen, das sind so Pontons oder ich weiß nicht, wie man die nennt. Und die sind eigentlich mit dem Meeresboden nur durch die Bohrleitung verbunden.
Das heißt, die Bohrleitung muss Zug und Druck dann aushalten mit.
Und es ist tatsächlich so, dass das, wenn das auf dem Meeresgrund angebohrt wird, das Öl, was dort in diese Leitungen eingeleitet wird, das ist ja über 1000 Grad heiß. Also man muss sich das schon vorstellen, dass die da unten sozusagen die Erdkruste anbohren. Ne? Mhm. Und dementsprechend sind die Temperaturunterschiede in 1600, also wenn man sich das überlegt, 1000 Grad Hitze und dann eben dann die Temperaturen, die in 1600 Metern unter Tiefe, Meerestiefe herrschen, gibt natürlich alle möglichen Probleme. Mhm. Aber der springende Punkt ist eigentlich, dass die Ölförderung und auch die Ölmengen aus meiner Sicht weltweit abnehmen.
Sowieso,
und
ja.
Dass das auf der einen Seite natürlich die Ölgesellschaften dazu bringt, immer größere Risiken einzugehen, immer riskantere Fördermethoden sich auszudenken auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird es auch regelrecht totgeschwiegen ist der falsche Ausdruck. Es wird dauernd dementiert.
Also, dass diese Risiken bestehen. Beziehungsweise wir wüssten ja jetzt gar nicht, also wir müssten ja schon so einen Experten hier laden, um uns das jetzt mal genau erklären zu lassen. Ne?
Das ist jetzt schon ein bisschen schwierig. Aber Tatsache ist, dass so zum Beispiel die saudische Erdölfirma, das ist Saudi Aramco, die behaupten die ganze Zeit, sie wüssten ziemlich genau, was sie dort noch liegen haben. Mhm. Aber Tatsache ist, dass sie das nicht wissen.
Ja. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Rechnungen. Manche sagen ja 2000 und so viel ist das sowieso. Das 50 Jahre, sagt einer. Ne?
Ja. Und auch da, um diese Frage, wie viel Öl ist denn noch da, entbrennt natürlich eine PR-Debatte weltweit.
Genau, also man hört immer Meldungen, man vermutet doch jetzt erhebliche weitere Vorkommen in Saudi-Arabien oder auf der Insel.
Ja, oder Kanada hat plötzlich auch.
Ach naja, dieser Schlamm da.
Sagen aber dann nicht dazu, dass das gar nicht förderbar ist, richtig.
Also könnte man vielleicht vermuten, also ich finde, ist ja sowieso immer klar, dass die Medien mit dabei sind, nicht? Aber sie lancieren auch Positivmeldungen. Vielleicht.
Das habe ich,
hab ich auch
positiv mehr. Das heißt, man sagt, es wird ja gar nicht so schnell zu Ende gehen.
Ja. Ja. Also das wird sicherlich gerne verbreitet, ja, weil natürlich die Sorge, dass das Öl zu Ende geht, die Staaten mehr dazu bringt, in alternative Energieformen
zu gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Horror für die Menschheit, wenn sie jetzt sich vorstellt, dass sie sich vom Öl verabschieden soll.
Ja.
Also ich glaube,
alle Autobesitzer weinen jetzt schon.
Ganz große Ängste. Ja gut, weil es nicht anders vorstellbar ist. Mhm. Weil die Alternative in den Vorstellungen noch nicht entwickelt ist. Und da wird das Öl natürlich sehr interessant.
Darf ich noch weiter etwas jetzt antreiben, weil wir haben noch 4 Minuten. Die Plattformgeschichte ist eine anstehende Sache. Gibt es noch Beispiele, was noch interessant wäre, zu verarbeiten, auch für einen Roman?
Ja, also aus meiner Sicht ist das Thema maritimer Terrorismus ganz wesentlicher. Also da sind sich also viele Experten ziemlich einig, dass das durchaus passieren kann. Also ein Angriff auf eine große Fähre, ein Angriff auf Öltanker natürlich. Mhm. Und es ist tatsächlich, das habe ich vorher auch nicht gewusst, das habe ich im Rahmen der Recherchen herausgekriegt, dass es tatsächlich in Guantanamo angeblich jemand sitzen soll, der in islamischen Kreisen als Prinz der Meere bekannt ist und der einen ganzen Masterplan ausgearbeitet haben soll für Angriffe auf Schiffe.
Ja, warum sollen die weniger intelligent sein?
Gar keine Frage.
Naja, bei Angriffen auf Schiffen, das ist vielleicht eventuell die Schwierigkeit, da kommst du nicht so schnell weg, da kannst du nicht so gut untertauchen.
Das ist richtig, aber bei Selbstmordattentätern, das ist immer, also wenn tatsächlich...
Das ist ungut, ja.
Ja, also wenn die eigene Flucht gar nicht mehr vorgesehen ist, dann kann man ja so ziemlich alles machen.
Das ist wohl wahr. Wir gruseln uns schon vor deinem dritten Roman.
Sozusagen. Wir sprechen erstmal vom zweiten und dann kommt der dritte, oder?
Ja, das ist ja der dritte, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe.
Mit dem maritimen Terrorismus wird der zweite sein.
Ah, ja. Genau.
Und der spielt sich dann in Mecklenburg-Vorpommern ab.
Ja, das mag ein bisschen komisch klingen, aber es ist tatsächlich so, wenn Sie sich das anschauen im Internet oder auch in den Veröffentlichungen über Havarien, die es ja regelmäßig gibt von den Seefahrtsämtern. Es ist unglaublich, was in der Kadettrinne pausenlos passiert und die Leute von Greenpeace laufen da jedes Mal zur Hochform auf und sind kurz vor dem Herzinfarkt, wenn die da mit ihren Patrouillenschiffen sind. Und die Idee, dort einen Öltanker havarieren zu lassen, fand ich schon gut.
Prima. Und das war das Schlusswort, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Es war spannend, auch wenn wir viel über Handwerkliches gesprochen haben, Frau Salm.
Was heißt hier auch, Herr Reuter?
Fast nur. Ich spiele unsere Schlussmusik. Danke, tschüss.
Auf Wiederhören. Ja.